Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe junge Leute, vor einigen Wochen stand ich hier und dann war ich der Stefan Mews und heute stehe ich hier und bin der Denis Safonow. Wir wünschen Ihnen baldige Genesung. Ich habe heute keine theologische Predigt, sondern eine ganz praktische Predigt. Ich hoffe, dass jeder davon etwas mitnehmen kann, aber widmen tue ich sie besonders den Eltern und den Großeltern, die hier sind. Denn wir sind jetzt eine sehr kinderreiche Gemeinde geworden und das ist wunderbar. Ich möchte mit euch über 15 Worte sprechen, die Wunder bewirken können. Und wer das nachlesen möchte, muss nicht mitschreiben. Am Ende habe ich ein paar schriftliche Zusammenfassungen, die tue ich auf den runden Tisch hier am Ausgang. Fangen wir an mit den fünf. Fünf Worte, die Wunder bewirken können und die lauten: Ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Vor einigen Jahren gab es einen Aufkleber fürs Auto. Haben Sie Ihr Kind heute schon gelobt? Ja, kennt ihr mancher vielleicht? Aber jetzt frage ich euch, wann hast du diese Worte das letzte Mal gesagt bekommen? Ich bin stolz auf dich. Wie haben diese fünf Worte auf dich gewirkt? Wie hast du darauf reagiert? Ist euch schon aufgefallen, wie gerne wir meckern und kritisieren? Wir sind in Deutschland, so mein Eindruck, Riesen im Kritisieren und Lilliputaner im Loben. Und weil wir so geizig mit Lob umgehen, fällt es uns schwer, auch Lob auszusprechen oder Lob gesagt zu bekommen. Wir spielen es sofort herunter, weil es uns peinlich ist. Das ist aber ein schickes Kleid. Ach was, das habe ich schon seit 10 Jahren im Kleiderschrank hängen. Als jemand heute Morgen mir sagte, du siehst gut aus, habe ich geschluckt und gedacht, werde dich nicht, denn du wirst darüber später sprechen. Wir fassen so schnell Lob als Kritik auf und unterstellen, dass der andere etwas von uns haben will. Oder wir hören das Lob und sind skeptisch. Wann kommt das Aber? Wir könnten einander in der Familie, am Arbeitsplatz und in der Gemeinde das Leben so sehr erleichtern und sonniger machen, wenn wir öfter mal ein aufrichtiges Lob aussprechen würden. Wenn wir dem anderen zeigen, es muss nicht mit diesen fünf Worten sein, können ganz andere sein, wenn wir dem anderen zeigen, dass wir ihn wirklich schätzen. Mark Twain hat gesagt, 2 Monate lang kann ich von einem anerkennenden Wort leben. Und vor vielen Jahren hat man ein Experiment in der Grundschule gemacht, in der 2. Klasse. Die Lehrerin beklagte sich darüber, dass die Kinder so häufig aufstehen und sich im Klassenraum bewegen würden während des Unterrichts. Und 2 Psychologen saßen mehrere Tage im Klassenraum und beobachteten und notierten alle 10 Sekunden, wie viele Kinder unterwegs waren. Ich lasse euch nicht schätzen, aber innerhalb von 20 Minuten waren es 360 Bewegungen. Und die Lehrerin rief natürlich immer wieder, setzt euch, bleibt sitzen. Dann wurde sie gebeten, eine Woche lang das zu lassen und dann häufiger zu rufen. Und dann brachte es die Kinder auf 540 Bewegungen innerhalb von 20 Minuten. Und bei der dritten Woche wurde sie gebeten, die Kinder zu loben, die sitzen bleiben, die aufmerksam und ruhig ihre Aufgaben machen. Und das Herumlaufen der Kinder verminderte sich um 33%. Fazit: Kinder neigen zu dem Verhalten, das ihnen die Aufmerksamkeit der Erwachsenen verschafft, selbst wenn es eine negative Beachtung ist. Und jetzt, Eltern, bitte gut zuhören. Eltern, die ihre Kinder strafen, wenn sie sich prügeln, sich aber nicht dazu äußern, wenn sie friedlich spielen, weil sie das für überflüssig halten, machen sich selbst und ihren Kindern das Leben unnötig schwer. Aber ist Lob und Anerkennung nur für Kinder gut? Was meint ihr? Ist es gerecht? Ist es fair, das Essen zu kritisieren, weil es versalzen oder angebrannt schmeckt, es aber sonst nie zu loben, wenn es gut gelungen ist und gut schmeckt? Ich finde, das ist total unfair. So nach dem Motto zu handeln, nicht gemeckert ist genug gelobt. Thomas, wie heißt das auf Schwäbisch? Ja, das habe ich manchmal von dir gehört. Ich dachte, du hättest es auf Schwäbisch gekonnt. Ich habe es mir aufgeschrieben, aber ich kann das nicht aussprechen. Nicht geschimpft, ich glaube genau. So ähnlich. Davon können Hausfrauen und Mütter ein Lied singen. Es ist, so meine Beobachtung, nicht immer die Arbeit das Belastende, die viele Arbeit, sondern die fehlende Anerkennung. Wie wenig braucht es oft, einen müden und entmutigen Menschen aufzurichten. Ein verdientes Wort der Anerkennung strahlt Wärme aus und weckt das Verlangen, auch weiterhin sein Bestes zu tun. Ich habe viel darin geübt. Ich lobe jedes Mittagessen, das meine Frau macht. Und sie kocht seit Wochen nur für mich, weil sie aus Gesundheitsgründen nur Rohkost essen kann oder was trinken. Und jedes Mal macht sie mir was Leckeres, was Neues. Und ich habe den Eindruck, je mehr ich sie lobe, je so motivierter ist sie. Aber ich lobe sie nicht mit dem Hintergedanken, ja? Ich meine es wirklich aufrichtig. Und das ist wichtig. Wenn wir jemanden sagen, ich bin stolz auf dich, dann sollte es vom Herzen kommen. Wenn wir das tun, bauen wir das Selbstwertgefühl des anderen auf und zeigen, dass wir ihn annehmen. Und dann fällt es leichter, Tadel zu verkraften, was auch zum Leben gehört. Um mit den schwierigen Situationen des Lebens fertig zu werden, ohne zu verbittern. Jetzt kommt eine Behauptung diesbezüglich. Aufrichtig loben und Anerkennung spenden kann nur, wer sich selbst angenommen hat. Und ich habe den Eindruck, viele können das nicht, weil sie sich selbst nicht riechen können, weil sie auf Kriegsfuß mit sich selbst stehen. Sich aber selbst anzunehmen, kann wiederum derjenige am besten, der weiß, Gott sagt ja zu mir, so wie ich bin. Und diese Gewissheit, Gott sagt ja zu mir, so wie ich bin, dürfte der größte Ansporn sein, sich ändern lassen zu wollen. Übrigens, darin war Jesus Spezialist. Menschen zu helfen, einen gesunden Selbstwert aufzubauen. In Jesaja 42, Vers 3, ist eine prophetische Stelle, die sich auf Jesus bezieht. Dort steht, das Genick der Roa wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Tocht wird er nicht auslöschen. Jesaja 42, Vers 3. Und erinnert ihr euch, mit welchen Einsetzungsworten Jesus seinen Dienst begann? Am Jordan, bei der Taufe? Nicht mit einem Auftrag, schon gar nicht mit einem Tadel, deswegen auch, sondern mit einem mutmachenden, anerkennenden Lob. Du bist, das ist mein geliebter Sohn. Ich bin stolz auf dich. So steht es in meiner Übersetzung. Ich bin froh über dich. Ich bin froh, dass du da bist. An dieser Stelle ein Wort für die Frauen. Nur für die Frauen. Meckern über andere und über sich selbst macht alt. Es beschleunigt den Alterungsprozess. Solange jemand noch bewundern und lieben kann, bleibt er oder sie jung. So, nächste Worte. Vier Worte, die Wunder bewirken. Wie denkst du darüber? Wie denkst du darüber? Wie empfindest du, wenn man dich nach deiner Meinung fragt? Oder wenn jemand dich um Rat bittet? Das tut doch gut, oder? Kannst du dir vorstellen, wie jemand empfinden mag, der nie nach seiner Meinung gefragt wird? Er oder sie muss sich wie auf ein Abstellgleis geschoben fühlen. Unwichtig, unbedeutend, nicht existent. Ich denke, Widerspruch zu ertragen ist leichter, als ignoriert zu werden. Hand aufs Herz, wie ist das mit den Menschen, die dir am nächsten stehen? Weißt du, was sie bewegt und wie sie denken? Deine Kinder, dein Partner? Und zwar nicht nur über das Wetter, sondern über die wirklichen Fragen des Lebens. Worüber reden wir mit unseren Partnern, mit unseren Kindern? Halten wir uns an der Oberfläche auf? Beziehen wir unsere Kinder bei wichtigen Entscheidungen mit ein? Ist uns wichtig, was sie denken? Es ist ein Phänomen unserer Mediengesellschaft. Wir wissen mehr darüber, wie Prominente aus Politik und Sport über viele Fragen denken, als über die Ansicht derer, die uns am nächsten stehen. Und dabei sehen wir häufig dieselben Fernsehsendungen oder lesen dieselben Zeitungsartikel. Versäumen es aber, hinterher miteinander zu reden. Die Grundfrage ist, interessiert es mich überhaupt, wie andere denken? Oder ist es mir gleich? Habe ich eine offene Suchhaltung? Eine offene Suchhaltung verrät, wer lernwillig und lernfähig ist. Wer weiß, dass er mit seiner Suche noch nicht am Ende angekommen ist. Wer spürt, dass er den Stein der Weisheit nicht gepachtet hat? Eine offene Suchhaltung erleichtert die zwischenmenschliche Kommunikation. Und wenn jemand Gott in diese Suche einbezieht, dem eröffnen sich unendliche Horizonte auf der Suche nach Lebensperspektiven für die Gegenwart und für die Zukunft. Und wisst ihr, diese offene Suchhaltung brauchen wir auch in der Gemeinde. Wir sind nicht fertig. Was sagte Paulus? Unser Wissen ist Stückwerk. Auf Deutsch Puzzleteil. Nicht das Vollständige, nicht das Fertige. Ganz ehrlich gefragt, rechnen wir damit, wenn wir zum Gottesdienst kommen, etwas dazu zu lernen? Regen wir uns auf, wenn etwas gesagt wird, das wir bisher ganz anders gesehen haben? Sind wir nur dann zufrieden, wenn wir das bestätigt bekommen, was wir schon immer geglaubt haben? Nehmen wir eine neue Erkenntnis erst dann, wenn sie uns ein Engel im Privatunterricht beibringt? Dann können wir lange warten. Dieser Engel kann jeder Bruder und jede Schwester und jeder Jugendliche und sogar jedes Kind in der Gemeinde sein. Wie denkst du darüber zu fragen, ist der erste Schritt. Und was ist der zweite? Genau hinzuhören. Nicht gleich kontern. Und wenn die Antwort uns nicht gefällt oder für uns neu ist, dann könnten wir sagen, ich will darüber nachdenken und beten. Wir setzen das Gespräch fort. Der Apostel Paulus gibt uns einen wunderbaren Rat diesbezüglich, nachzulesen in Philipper 2, Vers 3 und 4. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen gut tut. Nächste Worte, 3. Wenn du willst. Wenn du willst. Kennt ihr die Redensart, jemand zu seinem Glück zwingen? Hast du das schon versucht? Jemand zu seinem Glück zu zwingen? Ich sehr häufig. Gerade bei unseren Kindern. Es war immer wieder die reinste Pleite. Ich wollte so gerne, dass sie mit mir erfahren, wenn ich auswärtig gepredigt habe. Mit einem sehr schlechten Ausgang. Lange Gesichter den ganzen Sabbat. Die kannten dort niemand. Die mussten weg von ihren Freunden in der Heimatgemeinde, nur weil der Papa sie in seiner Nähe haben wollte, da, wo er gepredigt hat. Ich musste einsehen und es war nicht leicht, dass es ab einem gewissen Alter für alle Beteiligten besser ist, wenn wir die Entscheidung unserer Kinder respektieren und akzeptieren. Interessanterweise, wenn wir Gäste haben, achten wir darauf, ihre Wünsche zu respektieren. Aber bei dem Partner, bei den Kindern, bei sehr guten Freunden, benehmen wir uns manchmal etwas plump. Und da müssen sie mehr essen oder mehr trinken, als sie eigentlich wollen. Oder den Film ansehen, den wir für sie gut finden. Und uns zum Besuch bei Tante Elsa begleiten, weil es sich so gehört. Oder mit uns in die Kirche zum Gottesdienst gehen, weil wir es so viel richtig halten. Jetzt kommt wieder ein Merksatz. Wenn wir jemanden überreden oder bedrängen, sei es offen oder subtil, vergewaltigen wir eine heilige Eigenschaft, mit der Gott den Menschen ausgestattet hat, nämlich den freien Willen. Die Fähigkeit, zwischen verschiedenen Alternativen zu wählen, sich für oder gegen etwas zu entscheiden. Ich habe gesagt, eine heilige Eigenschaft. Und das habe ich bewusst so formuliert, eine heilige Eigenschaft. Denn der freie Wille macht den Menschen Gott ähnlich. Die wichtigste Eigenschaft, die den Menschen von der restlichen Schöpfung unterscheidet, ist gerade diese Fähigkeit, entscheiden zu können. Tiere folgen ihrem Instinkt. Der Mensch darf wählen. Wie heilig für Gott diese Eigenschaft ist, erkennen wir darin, wie teuer der freie Wille des Menschen Gott zustehen gekommen ist. Gott hatte sich danach gesehnt, dass die Menschen ihn als Freund und Ratgeber wählen würden. Aber er nahm auch in Kauf, dass der Mensch sich gegen ihn entscheidet. Und so geschah es auch. Und die Folgen dieser Entscheidung, darunter leiden wir alle und mit uns die restliche Schöpfung. Krankheit, Krieg, Schmerzen, Zerstörung des ökologischen Systems unseres Planeten und schlussendlich der Tod. Gott leidet unter unserer Entscheidung. Gott leidet mit den Leidenden. Aber was wäre die Alternative gewesen? Den Mensch als Marionette zu erschaffen? Oder als Roboter? Es ist wohl möglich, auf Knopfdruck zu gehorchen. Das machen die Roboter. Aber es ist unmöglich, auf Kommando zu lieben. Und solltet ihr ein Roboter dank der künstlichen Intelligenz und vieles mehr sagen, ich liebe dich, nimm ihn das nicht ab. Das wird er immer sagen. Er ist nicht programmiert zu sagen, ich hasse dich. Wenn uns aber unsere Kinder sagen, Papa, Mama, Opa, Oma, wir lieben euch, dann können wir sicher sein, dass sie das so meinen. Wollen wir, dass aus unseren Kindern brauchbare Menschen werden und keine Roboter? Dann müssen wir einkalkulieren, dass auch uns ihre Entscheidung manchmal teuer zu stehen kommt. Wollen wir in der Erziehung gottähnlich handeln, sollten wir unseren Kindern dem Alter entsprechen natürlich, die möglichen Alternativen mit den jeweiligen Folgen erklären, bevor sie sich dann frei entscheiden. Gott kam unsere freie Wille so teuer zu stehen, dass er dabei sogar den Tod seines eigenen Sohnes in Kauf nahm. Das heißt, unsere Freiheit ist das Leben des Sohnes Gottes. Um uns zu zeigen, wie Gott wirklich ist, erzählte Jesus die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich hatte das Vorrecht, wochenlang in unserem Hauskreis, Diakoniekreis, über dieses Gleichnis nachzudenken und vieles neu dazu zu lernen. Dieses Gleichnis ist eine unerschöpfliche Grube der Weisheit und der Erkenntnis darüber, wie Gott ist. Ihr kennt es. Der Vater kettete seinen Sohn nicht an sich an. Beim Vater hat es am besten. Der Vater zwang ihn aber nicht zu seinem Glück, sondern respektierte seine Entscheidung zu gehen, so sehr ihn das auch schmerzte. Er drohte ihm nicht. Er erpresste ihn auch nicht. Und er erzwang auch nicht seine Rückkehr. Warum nicht? Weil Gott uns nie zu unserem Glück zwingen wird. Stellt euch vor, im Himmel würde jemand bei einer Vollversammlung die Hand heben und sagen, ich muss hier was zu Protokoll geben. Ich wollte hier nicht sein. Aber Gott hat mich gezwungen. Er hat die Gebete meiner Eltern und meiner Großeltern gegen meinen Willen erhört. Und jetzt muss ich ja die Ewigkeit verbringen. Aber ich wollte es nicht. Meint ihr, so eine Meldung wird es geben in der Ewigkeit? Garantiert nicht. Denn die Gefahr wäre jetzt sehr groß, dass das der nächste Teufel wäre. Oder? Ich bin froh darüber, dass es im Himmel nur Freiwillige geben wird. Ich bin froh darüber, dass ich nicht als Baby getauft wurde, sondern als ich es wollte, freiwillig wollte. Und ich bin froh darüber, dass ich mich jeden Tag neu entscheiden kann, weiterhin diesen wunderbaren Gott zu lieben und mit ihm zu leben. Im zweiten Teil des Gleichnisses vom verlorenen Sohn fällt mir Folgendes auf. Der ältere Sohn fühlte sich zu Hause leider nicht wie ein Sohn, sondern wie ein Diener, wie ein Angestellter. Ob er sich in seinem Herzen danach gesehnt hat, das zu tun, was sein jüngerer Bruder auch tat, dazu aber zu feige war? Vielleicht ist er geblieben und hat hart geschuftet aus Pflichtgefühl, aber nicht aus innerer Überzeugung oder aus Liebe. Wisst ihr, wenn die Liebe fehlt, wird aus dem schönsten Zuhause ein Gefängnis. Zumindest empfinden es viele junge Leute so. Liebe aber kann nur auf dem Boden der Freiheit wachsen. Liebe kann sich nur dort entfalten, wo wir wie Gott den freien Willen unseres Partners, unserer Kinder, unserer Freunde achten und respektieren. Dies zu tun, kann uns Tränen kosten. Dann sind wir allerdings in bester Gesellschaft. Denn auch Jesus hatte Tränen in den Augen. Als er vom Ölberg auf Jerusalem blickte und die Worte sprach, die wir in Matthäus 23 lesen, Vers 37, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Wenn jemand in der Lage gewesen wäre, sie zu zwingen, wäre das Jesus gewesen. Das tat er nicht. Er versucht es mit allen Mitteln. Zuletzt durch seinen Tod am Kreuz. Aber er zwang sie nicht. Zwei Worte, die Wunder bewirken können. Vielen Dank. Vielen Dank. Wie gerne und wofür sagst du eigentlich vielen Dank? Hier in Norddeutschland habe ich etwas kennengelernt, was ich furchtbar finde. Wenn man sich hier in Norddeutschland bedankt, antworten viele, nicht dafür. Ja, wofür dann? Ab welcher Größe macht es denn Sinn, sich zu bedanken? Ich benutze diese Floskeln nicht. Der spanische Philosoph José Ortega y Gasset sagte, das schwerste Gebrechen der Menschen ist die Undankbarkeit. Und ein Chirurg, sagte, sie wären überrascht zu erleben, wie viele Patienten, die wir noch einmal dem Tod entreißen konnten, unsere Klinik verlassen, ohne uns ein Wort des Dankes zu sagen. Auch das gibt es. Vielleicht nach dem Motto, die Krankenkasse bezahlt ja die Kosten. Auch da machte Jesus seine Erfahrungen. Diesem Chirurgen, den ich zitiert habe, ging es nicht anders als Jesus, nachdem er die 10 Leprakranke geheilt hatte. Erinnert ihr euch? Ich lese vor, Lukas 17, ab Vers 12 nach Hoffnung für alle. Lukas 17, ab Vers 12. In einem Dorf begegneten ihnen 10 Leprakranke. In der vorgeschriebenen Entfernung blieben sie stehen und riefen, Jesus, Meister, hab doch Erbarmen mit uns. Er sah sie an und forderte sie auf, geht zu den Priestern und zeigt ihnen, dass ihr geheilt seid. Auf dem Wege dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen, einer von 10, lief zu Jesus zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Laut lobte er Gott. Er warf sich Jesus vor Jesus nieder und dankte ihm. Und das war ein Ausländer, ein Mann aus Samarien. Jesus fragte, habe ich nicht 10 Männer geheilt? Wo sind denn die anderen 9? Weshalb kommt als einziger dieser Fremde zurück, um sich bei Gott zu bedanken? Oh, ich weiß es. Das heißt, ich vermute es stark, warum sie nicht gekommen sind. Ich sage es euch. Der Erste. Ich wollte nicht nur mit Worten danken, wollte ein Geschenk suchen, fand aber nichts Passendes. Kennt ihr das? Ich kenne das. Ist schon mir passiert. Ich wollte so schön formulieren oder die schöne Karte schicken als Dankeschön. Und dabei ist es geblieben beim Suchen. Der Zweite. Ich wollte ihm danken, da fiel mir ein, dass er wahrscheinlich keinen Dank erwartet. Da ließ es auch sein. Liebe Geschwister, es ist wirklich wahr. Gott hat unseren Dank nicht nötig. Aber wir das danken. Der Dritte. Ich bin sonst nicht undankbar. Aber aus lauter Freude habe ich es einfach vergessen. Danken hat mit Denken zu tun. Gedankenlosigkeit führt zur Undankbarkeit aus Vergesslichkeit. Der Vierte. Warum sollte ich mich bedanken? Ich hatte ein anständiges Leben geführt. Ich hielt es für recht und billig, dass Jesus mich heilte. Das ist pure Werksgerechtigkeit. Und der Fünfte, und da höre ich auf. Nein, Verzeihung, das waren die 4. Aber der Zehnte, der kam. Wie könnte er begründen, warum er zurückkam, um sich zu bedanken? Vielleicht so, und da knüpfe ich an das Atmen, dieses schöne Zeugnis, das wir gehört haben. Ohne zu atmen kann ich nicht leben. Danken gehört für mich so zum Leben wie das Atmen. Gehört auch für euch das Danken so zum Leben wie das Atmen? Ich könnte hier ein ganz frisches Beispiel nennen, das es leider nicht immer so ist, aber ich will es unterlassen. Vielen Dank, nur 2 Worte, die in der Familie, der Schule, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde Wunder bewirken könnten, wenn sie aufrichtig und bewusst gesprochen werden. Auch eine deutsche Unsitte. Wie geht's dir? Dankeschön. Moment, wo ist da die Antwort? Wie geht's dir? Danke. Das ist keine Antwort. Also man kann auch Danke ohne zu denken sagen. Dankbarkeit, Achtung, die kränklich sind, und da sind wir wahrscheinlich fast alle, dankbare Menschen sind zufriedener, glücklicher, sozialer und gesünder als Menschen, die alles Negative in ihrem Leben registrieren und das Positive ausblenden. Sie leiden seltener an depressiven Verstimmungen und es gelingt ihnen besser, Schicksalsschläge zu bewältigen. Wenn es dir schwer fällt, dankbarer zu sein, dann geh ruhig zu Jesus. Er kann deine Seele heilen und dir eine Gesinnung der Dankbarkeit in dir entstehen und wachsen lassen. Natürlich können wir auch unterstützen, etwas tun. Einfach aufschreiben, wofür wir Gott, dem Partner, den Kindern, den Eltern, den Schwiegereltern, den Chef, dem Pastor, den Angestellten dankbar sind. Und jetzt komme ich zum Schluss, denn ihr freut euch wie ich auf das gute Mittagessen. Ein Wort, das Wunder bewirken kann, das Wort Verzeihung. Verzeihung. Ein Wort, das vielen nur schwer über die Lippe geht. Jemand schrieb mir vor Jahren, ich kann noch so schuldig sein, aber um Vergebung bitten, das kann ich nicht. Da ist einfach mein Stolz zu groß. Ist das nicht bitter? Ist das nicht traurig? Dabei könnte dieses eine Wort dazu beitragen, so viele Spannungen und Bitterkeit zu beseitigen. Abgesehen davon, dass Unversöhnlichkeit krank macht. Wer nicht verzeihen will, wer nicht um Verzeihung bitten will, gleicht einem Menschen, der Nacht für Nacht unter seinem Bett einen undichten Behälter mit radioaktivem Material aufbewahrt. Meistens besteht das Problem darin, dass jeder der Betroffene meint, ich bin ja unschuldig. Warum soll ich, gerade ich, um Verzeihung bitten? Der andere muss den ersten Schritt tun. Wenn er mich um Verzeihung bitte, werde ich ihm verzeihen. Aber er muss den Anfang machen, denn er ist ja der Schuldige. Jesus wusste, dass wir manchmal so denken. Und darum gab er den Rat, den wir in Matthäus 5 finden, Vers 23 und 24. Wenn du während des Gottesdienstes ein Opfer bringen willst und dir fällt plötzlich ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, also der Bruder ist der Schuldige, dann lass dein Opfer liegen. Geh zu deinem Bruder und versöhne dich mit ihm. Erst danach bringe Gott dein Opfer. Ich füge hinzu, denn sonst kann ich dein Opfer nicht riechen. Würde jeder diesen Rat befolgen, gäbe es keine Unversöhnlichkeit mehr. Warum? Der Unschuldige würde immer den Anfang machen. Und weil jeder sich für unschuldig hält, würden sie sich auf der Mitte, auf halbem Wege treffen, begegnen. Ich kann dir nur raten, tue diesen Schritt um deinetwillen. Wenn jemand dich um Vergebung bittet, dann vergib ihm um seinetwillen. Wenn er dich nicht um Vergebung bittet, dann vergib ihm um deinetwillen, damit der radioaktive Behälter aus deinem Schlafzimmer verschwindet, der dich kaputt macht. Nicht den anderen, dich, den anderen vielleicht auch, aber dich in erster Linie. Habt ihr schon festgestellt, dass man je länger wartet, desto schwerer es fällt, diesen Schritt aufeinander zuzugehen? Am Anfang meiner Ehe habe ich das erlebt. Und so schnell wie möglich beseitigt. In Epheser 4 warnt uns Paulus davor. Wenn ihr zornig seid, dann macht es nicht noch schlimmer, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr euch vergeben habt. Gebt dem Teufel keine Chance, Unfrieden zu stiften. Ich mag die Lieder von Manfred Siebald sehr. Vielleicht einige von euch auch, die älteren Semester zumindest, weil die haben eine Aussage. Die wiederholen nicht ständig irgendwas, sondern das sind Lieder mit Aussage. Und Manfred Siebald hat ein Lied komponiert zu diesem Text. Lass die Sonne nicht untergehen, ehe du verzeihst. Tu den ersten Schritt, sag das erste Wort, brich den Bann. Und jetzt bitte ich die Technik, dass sie uns dieses Lied abspielen.
lass die Sonne nicht untergehen, ehe du verzeihst. Tu den ersten Schritt, sag das erste Wort, brich den Bann. Sprich mit Gott zur Nacht und dann zeigt er dir vielleicht ganz sacht, was Vergebung heißt. Wenn du plötzlich merkst, dass man Fäuste nicht falten kann. Wenn die harten Worte erst gefallen sind, wenn das bittere Schweigen um dich steigt, warte nicht darauf, dass irgendwann dein Zorn verrinnt, dass der andere sich vor dir verneigt. Lass die Sonne nicht untergehen, ehe du verzeihst. Tu den ersten Schritt, sag das erste Wort, brich den Bann. Sprich mit Gott zur Nacht und dann zeigt er dir vielleicht ganz sacht, was Vergebung heißt. Wenn du plötzlich merkst, dass man Fäuste nicht falten kann. Wenn die Wut dich packt, bist du schon nicht mehr frei. In dir greift ein anderer nach der Macht. Nimmt die Fäden in die Hand und zieht und lacht dabei. Schenk ihm nach dem Tag nicht auch die Nacht. Lass die Sonne nicht untergehen, ehe du verzeihst. Tu den ersten Schritt, sag das erste Wort, brich den Bann. Sprich mit Gott zur Nacht und dann zeigt er dir vielleicht ganz sacht, was Vergebung heißt. Wenn du plötzlich merkst, dass man Fäuste nicht falten kann. Lass die Sonne nicht untergehen, ehe du verzeihst. Tu den ersten Schritt, sag das erste Wort, brich den Bann. Sprich mit Gott zur Nacht und dann zeigt er dir vielleicht ganz sacht, was Vergebung heißt. Wenn du plötzlich merkst, dass man Fäuste nicht falten kann.
Ist das nicht ein schöner Text? Ihr findet den Text auf der Predigtzusammenfassung. Und noch ein letztes Wort an die Eltern. Sehr häufig bekommen unsere Kinder, was nicht gut ist, den Streit mit. Sehr selten erleben sie die Versöhnung. Den Streit machen wir öffentlich und die Versöhnung machen wir im Schlafzimmer. Das ist nicht gut. Sie sollten auch lernen, dass wir Menschen sind. Das tun sie, wenn wir streiten. Aber sie sollten auch lernen, dass wir Jünger Jesu sind. Und das sehen sie, wenn wir uns auch in ihrer Gegenwart versöhnen und nicht im Geheimen. Wisst ihr, es geht letztlich um 15 magische Worte. Also um den Wortlaut. Sondern es geht um den Sinn, um die Haltung, die von der Liebe geprägt ist. Denn diese 15 Worte sind eine Umsetzung dessen, was Liebe ist. Jemand aufrichtig zu loben, ist ein Ausdruck der Liebe. Wenn wir uns für die Meinung eines anderen interessieren, bauen wir eine Brücke, die Brücke der Liebe. Immer wenn wir den freien Willen des anderen achten, erbringen wir den Beweis der Liebe. Die Dankbarkeit ist die Kraftquelle der Liebe und einander zu verzeihen ist die Bewährungsprobe der Liebe. Und wisst ihr, diese Liebe kann man nicht aus sich selbst hervorbringen. Diese Liebe ist ein Geschenk. Ein Geschenk desjenigen, der selbst die Liebe ist. Mögen wir alle uns reichlich von unserem wunderbaren Gott beschenken lassen. Amen.